die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Dr. Stefan, Mr. Ralf, hier gibt es so viele Anfragen nach Rezepte. Alle Patientinnen und Patienten wollen die Jahreshighlights.
Die wollen sich nochmal eindecken zum Jahresende. Das kann man sich schon vorstellen, ja.
Ja, da gibt es ja unter dem Weihnachtsbaum noch ein Geschenk und noch ein bisschen Gutschein.
Ja, um vor allem fürs nächste Jahr gerüstet zu sein. Die wollen immer wissen, was die besten waren, also unsere persönlichen Highlights. Da haben wir doch eigentlich eine ganz schöne Tradition, würde ich sagen. Also immer, wenn es so im Dezember soweit ist, dann rufen wir doch immer unsere Birgit, unsere Buchhändlerin Birgit Schollmeier in Braunschweig an, weil die kennt sich ja aus. Also die hat ja mindestens so viel gelesen wie wir, ich glaube sogar mehr. Ja,
oder? Dann holen wir sie doch dazu, das ist doch eine schöne Tradition.
Ja.
Ja, komm, dann stell das gleich mal durch. Die Nummer ist ja sowieso hier fest eingespeichert.
Das ist ja toll. Hallihallo, hier ist Birgit Schollmeier.
Und hier ist...
Ja, der Ralf, hallo.
Und hier ist der Stefan, genau. Ja, schön, dass das wieder so klappt, dass wir uns zusammen telefonieren. Ich durfte ja im Sommer, durfte ich ja in deinem Podcast zu Gast sein, Birgit packt aus. Und jetzt darfst du bei uns munter weiter auspacken, nämlich deine Highlights des Jahres. Und ich würde sagen, da fangen wir gleich im Bilderbuch an. Hast du da ein Highlight?
Peter Hammer Verlag, der Wilg Mehling, den man ja auch als Autor von Kinderbüchern schon kennt.
Ja.
Und Antje Damm, wohl bekannte Zeichnerin, genau, Illustratorin.
Mhm.
Der ganz Großen, genau. Und das Buch ist Die Pizzakatze. Und ich
ja
mag das unheimlich gern. Also ich denke, Pizzakatze ist eine Verheißung, oder? Nicht, dass die Pizza zur Katze kommt, aber umgekehrt. Passt auf. Also was ich immer schön finde, und ich weise da auch immer drauf hin, weil es ist als Illustrator oder eine Illustratorin da ja auch drüber denkt. Die Vorsatzseiten finde ich toll. Und wenn du hier in das Buch rein möchtest, das Entree in diese Geschichte, dann siehst du eine Stadt mit einer Kita, mit einem Fluss und einem Schiff und vielen verschiedenen Häusern. Und du siehst in der Mitte ein kleines Denkmal. Und da muss man mal ein kleines bisschen schon mal hingucken, dann ahnt man schon, wer auf diesem Denkmal steht. Und jetzt geht's los. Das Ganze in Versmaß gemacht und es macht einen unglaublichen Spaß zu lesen. Dies ist Theodoro Tatzeerber, Pizza für die Katze. Pizza, die so köstlich ist, dass du sie nie mehr vergisst. Hier fährt Pizzakatze Pia flink und flitzig. Mama mia. Pizzakatze liefert aus, bringt uns Pizza bis nach Hause. Mhm. Fährt die Pizzakatze vor, hupt sie einfach volles Rohr. Dieses Tier ist wunderbar. Pizzakatze ist ein Star. Und nun fährt sie natürlich zu den verschiedenen Stationen. Sie kommt zu Frieda mit der Fratze, sie kommt zu Hilke und Hilda auf dem Boot, sie kommt sogar zu Atze, der im Gefängnis sitzt und seine Tage zählt. Ja, auch der darf Pizza essen. In ganz hochherrschaftliche Häuser, in ein Vogelnest und so weiter und so fort. Und das Ende der Geschichte ist, dass alle immer wieder rufen, sie möchten Pizza von der Pizzakatze. Und die letzten Seiten dann, wenn man aussteigt aus dem Buch, da sieht man dann, wo alle aus den Häusern gerufen haben. Auf dem Tisch und der Matratze esse ich Pizza von der Katze. Pizza ist mein Leibgericht, ohne Pizza kann ich nicht. Ob ich ritze oder ratze, kritzel, schwitze oder schwatze, immer denke ich, Pizzakatze.
Also alle wollen
und damit endet die Geschichte.
Pizzakatze.
Genau.
Also ein Hoch auf die Pizza und genauso ein Hoch auf die ausfahrende Katze.
Genau, ja, und auf alle die Lebensmittel ausfahren, oder?
Mhm. Ja, die Illustrationen sind einfach unwahrscheinlich, heute würde man sagen, positiv. Sie sind fröhlich, finde ich. Also da ist so eine richtige Lust drin. Also sowohl die Leute, die man sieht, als auch die Pizzakatze, die auch sichtlich Spaß hat am Ausfahren auf ihrer Vespa.
Auf ihrem Roller, ihrer Vespa, genau.
Ja, ja. Und das ist schon irgendwie, finde ich, so unterschiedlich, aber so toll gemacht von Antje Damm.
Genau. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, die Seiten sind ganz farbig. Du hast also nicht einen weißen Hintergrund und dann agieren da ein paar Figuren, sondern die Seiten sind ganz ausgefüllt mit allen Dingen, die es in der Stadt und für die Pizza und zum Ausliefern so geben kann.
Und welches Kind mag keine Pizza, nicht wahr? Eben. Also Will Knehling, Antje Damm, Pizza Katze, Peter Hammer Verlag.
Dann so ist's.
Machen wir mit dem nächsten weiter.
Genau, dann bleiben wir mal beim Reim. Und zwar dunkel war es, der Mond schien helle, weitergedichtet von verschiedenen Autoren. Und ja, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte, war Uwe Michael Gutschan. Mit Bildern von Jens Rasmus, erschienen im Aladin Verlag. Und worum geht's? Man ahnt es, dunkel war es, der Mond schien helle. Wir, glaube ich, die älteren Semester kennen dieses Nonsensgedicht. Wieso sagen wir Volkspoesie noch? Irgendwie kennen wir das alle, obwohl wir es gar nicht so bewusst auswendig gelernt haben. Und die Idee dieses Buches war, einerseits das ein bisschen zu konservieren, also diese Idee dieses Nonsensgedichts auch Kindern heute wieder näher zu bringen und einfach weiter zu dichten, weil die Mechanik dieser Reime ist ja relativ einfach, mit den Widersprüchen zu arbeiten und das in einem klaren Versmaß. Der Einstieg, wir kennen ihn, dunkel war es, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.
Ja, das aus der Kindheit, wer kennt das nicht, ne?
Naja. Natürlich, drin saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und soll ich dir sagen, das triggert dich sofort an, wenn du es kennst. Du hörst nur die Zeile und kannst alles herbrabbeln, was du schon von früher kennst. Und das finde ich großartig.
Ist das eigentlich Volksgut oder ist das Christian Morgenstern? Also der Ursprung?
Nein, also es heißt, es ist Volksgut. Man hat es immer Joachim Ringelnatz zugeordnet.
Mhm. Dem würde ich zutrauen.
Ja, aber es ist tatsächlich Volkspoesie und immer weitergetragen. Und wie man merkt, Uwe Michael Gutschan schreibt es ja auch im Nachwort, er hat damit auch in Workshops mit Kindern gearbeitet. Also das Schöne an diesem Buch ist ja, auf jeder Seite werden neue Verse zusammengebastelt, zusammengebaut, von Jens Rasmus auch wunderbar illustriert. Am Ende steht im ganz kleinen hinten im Impressum auch, wer daran beteiligt war, aber es ist nicht zugeordnet. Man weiß es also nicht. Und da sind eben sowohl Gedichte von diesen Workshops von Kindern dabei, als auch von Autorinnen und Autoren wie Susanne Kreller, Paul Maar, Nils Mohl, Elisabeth Steinkellner. Also das ist schon
Nonsensverse. Aber vielleicht sagen wir auch noch was zu Jens Rasmus. Großartiger Illustrator, weil das macht ja dieses Buch im Querformat so spannend, weil das geht ja über die Seiten längst. Das ist ja auch ein Format, was man normal gar nicht so nutzt, weil es meistens das Hochformat ist. Aber Jens nutzt das Querformat.
Ja, und natürlich
ganz
ist
fantastisch aus.
Und Nonsensgedichte sind natürlich ein Füllhorn an Ideen und an Dingen, die man illustratorisch aufgreifen und weiterspinnen kann. Und deswegen sind diese Bilder auch nochmal eine ganz weitere Ebene zu diesen einzelnen Gedichten und spielen mit vielen Aussagen und Kontrasten, die da drin sind und Widersprüchlichkeiten. Und da merkt man auch, dass da auch der Illustrator einen großen Spaß dran hatte, sich an diesen Nonsensversen auszutoben.
Das ist einfach großartig, genau. Im ersten Augenblick erschließt es sich die vielleicht gar nicht, wie widersprüchlich das Ganze ist. Und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt und auch die Bilder sieht, dann fällt einem erst auf, was das für ein Riesenspaß ist, ja. Eisig war es im Wüstensande, als ein Frosch mit einer Kuh Erdbeeren aß am Meeresstrande und viel Salz und Senf dazu.
Ja.
Und dann siehst du eben diese tollen Bilder.
Ja.
Ich mache es eigentlich nicht, nee, aber jetzt vielleicht.
Jetzt vielleicht. Ja, also schon wahrscheinlich viele Details zu entdecken bei Jens Rasmus. Sagst du nochmal den Titel?
Genau, dunkel war es, der Mond schien helle. So einfach ist es. Und
in Aladin Verlag.
Aladin Verlag. Es ist halt auch ein einfacher Einstieg, um mit Kindern zusammen weiterzudenken und weiterzuspinnen. Es ist halt auch ein schönes Arbeitsmaterial. Man kann Spaß haben und
das stimmt.
Mehr tun.
Und ich glaube, die Kinder, die lieben das und das ist hervorragend. Das ist einfach unglaublich gut gelungen und man möchte es eigentlich jedem auf den Tisch legen, oder?
Ja.
Ich habe ein Mitmachbuch auch, wo man aber nicht selber reimt, sondern man muss zu hören und vor allem zu gucken. Die Ente blinzelt nicht, heißt es. Erschien bei Jacobi und Stewart und es ist von Alex Latimer und die Verlegerin Nicola Stewart höchst selbst und Werner Leonhard haben es aus dem Englischen übertragen. Die Geschichte ist ganz einfach. Du siehst eine Ente, minimalistisch gezeichnet. Man kennt alles, alle kennen auch Kinder schon dieses Spiel, wenn man so will. Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Das geht schon los. Siehst du die Ente da drüben? Den ganzen Tag beobachte ich sie schon und sie hat nicht ein mal geblinzelt. So, und dann macht also der Erzähler hier ganz viel und dann überlegt er, ob wir sie zusammen wohl zum Blinzeln bringen und hat verschiedene Ideen. Wir könnten probieren, uns an die Ente anzuschleichen und dann schreien wir. Vielleicht blinzelt sie ja dann. Los geht's. Und dann sind so Worte wie Höhlenforscher, Feuerwehrauto, holla holla, Spaghetti-Soße, heiße Pommes und so weiter. Aber das passiert nicht. Wir erzählen den Witz und so weiter. Also kein einziges Mal.
Und sie blinzelt überhaupt
nicht. Und noch sagt der Erzähler, eins sage ich dir gleich, ich werde nicht als erster blinzeln. Egal wie lange es dauert, mich besiegt keine Ente. Nie und nimmer. Aber natürlich, es zieht sich hin und die Ente macht nichts und er überlegt sich alles Mögliche. Irgendwann merkt man dann, blinzel doch wenigstens einmal, bitte. Ja, also er ist nervlich am Ende.
Aber jetzt darfst du natürlich nicht verraten, was am Ende passiert.
Was Witziges passiert natürlich am Ende, aber wir verraten es nicht, wir spoilern nicht.
Sehr gut.
Und es ist einfach ein Spaß, ein Mitmachspaß. Die Ente blinzelt
nicht. Ja, das kannst du ja auch gleich spielen.
Alex Latimer bei Jakobi. Und
wenn wir drei,
du kannst das spielen, genau.
Ja, wenn wir drei zusammensitzen, könnten wir uns mal schöne Fragen oder Wörter zuwerfen und ihr dürft nicht blinzeln.
Ja.
Wir üben das nächstes Mal.
Genau. Am Telefon sehen wir es jetzt nicht, ob du blinzelst, aber das kriegen wir hin.
Wir machen das, wenn wir uns treffen.
Ja, Sachen an den Kopf werfen, das schaffen wir. Heiße Pommes, aber ich bin mir nicht sicher, ob das reicht.
Spaghetti-Soße. Als Kontrast dazu von Stefanie Taschinski und Carsten Teich, Bruno bei Dragonfly ist es erschienen. Das ist ein tiefgehendes Thema. Es geht eigentlich um Übergriffe. Übergriffe von Erwachsenen. Wir haben den 5-jährigen Bruno, der mit seinen Eltern auf dem Spielplatz ist. Da steht auch Taube. Taube ist ein Freund, ein Bekannter der Eltern. Und das ist eigentlich ganz klug gemacht, weil Taube sieht aus wie eine Taube. Er hat aber sowohl männliche als weibliche Attribute. Und mal ist es ist die Taube, aber bleibt im Unklaren, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und das spielt auch eigentlich nicht die Rolle. Schließlich, er passt dann auch mal auf, abends, wenn die Eltern weggehen. Und es sind Übergriffe. Es wird nicht gesagt, wie, wo, aber Bruno fühlt sich total unwohl. Er möchte auch den Eltern was sagen, schafft das aber nicht, weil ihm der Hals wie zugeschnürt ist. Und im Kindergarten, er malt dann, während die einen Kinder Dinos und Schmetterlinge und Piratinnen malen und so, sieht man bei ihm, er malt lauter dunkle Federn. Das fällt irgendwie den Eltern auf, das fällt dem Erziehern auf, aber er kann nicht drüber sprechen. Hat schlechte Träume und so, bis es dann sozusagen bei einer Begegnung zum Showdown kommt. Und die Sache, das will ich aber auch nicht verraten oder spoilern, die wird eigentlich ziemlich gut gelöst und sehr befreiend gelöst. Und so wie Carsten Teich diese Bilder in Szene setzt, da gehört wirklich große Erfahrung dazu. Das ist ganz sensibel gemacht und man kann sich gut hineinversetzen in diesen Katzenjungen und auch die Katzeneltern und so. Also das ist einfach großartig gemacht und ist, finde ich, ein Bilderbuch, was in keinem Kindergarten, Kindertagesstätte, Bibliothek fehlen darf.
Zum Beispiel auch in so psychologischen Praxen, ne? Für Kindertherapiepraxen ist das hervorragend. Auch,
ich finde, das gehört überall dazu.
Ich will es nur ergänzen.
Ja, ja, weil, also ich sag mal, Kinder, die Übergriffigkeit erfahren haben und das kann schon die ständig schmatzende, küssende Großtante sein, ja, was man auch nicht will. Das kann natürlich viel weiter und tiefer gehen, klar. Das wird, wird natürlich dann möglicherweise ein Gesprächsanlass sein, aber auch ein Kind, das damit überhaupt keine Erfahrung hat, ist es trotzdem ein Gesprächsanlass oder es wird im Falle eines Falles gewappnet sein. Also ich glaube, es ist ein ganz kluges und ganz wichtiges Buch.
Also Gesprächsanlass in jedem Fall und ich denke, du musst das Buch mit Erwachsenen auch anschauen, also Erwachsenen und Kind.
Ja, klar, sonst geht das gar nicht.
Aber sonst wird es schwierig und dann ist absoluter Gesprächsbedarf da und die Gesprächsbereitschaft. Das darf ich ja überhaupt an der Stelle nochmal sagen, das bietet ja jedes Bilderbuch und das finde ich so großartig, weil du selbst Kinder, die du nicht kennst, lernst du kennen über Gesprächsanlässe in Bilderbüchern und das habe ich immer geliebt in meiner Praxis. Mein Leben lang. Und ich liebe es noch mit den Enkelkindern. Das ist toll.
In deiner Praxis. Guck, die hat auch eine Praxis, die Birgit. Jetzt kommt es raus. Jetzt hast du auch eine Praxis.
Mann,
wir sind halt alle Praktiker.
Jetzt gehen wir in die nächste, in deiner Buchhandlung, würde man sagen, jetzt gehen wir ein Regal weiter.
Wir sind im Kinderbuch,
in der Kinderbuchabteilung. Ralf.
Ja, da habe ich was für kleinere für 8-Jährige, 9-Jährige, mhm, und zwar von Maja Konrad mit Bildern von Stefanie Jeschke, Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden, erschienen bei Carlsen, ist, glaube ich, das Debüt. Also noch eine junge Autorin, Nachwuchsautorin, wenn man so will. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, eine Kindergeschichte um eben Henry, der Dinge findet, der gar nicht so sehr sucht, sondern der sein Augenmerk liegt auf den Dingen, die er findet, sie dann auch den Menschen wieder zurückzugeben. Aber nicht, weil er Finderlohn will, sondern er legt sie den Leuten immer vor die Tür, klingelt, rennt weg und guckt aus der Ferne dazu, wenn jemand, was weiß ich, ein verlorenes Stofftier wiederfindet oder sich dann freut, dass das, was er irgendwo verloren hat, dann plötzlich wieder vor der Tür liegt. Und ja, der lernt eben nebenan in der Wohnung ein Mädchen kennen oder das Mädchen lernt ihn kennen. Und ja, gemeinsam suchen sie eine Katze und diese Freundschaftsgeschichte, die da erzählt wird, die hat eben auch diesen Hintergrund, dass dieses Sachen finden und Menschen zurückbringen auch einen ganz ernsten Hintergrund hat. Und das Schöne an dem Buch ist, dass diese beiden Ebenen, diese Freundschaftsgeschichte, dass auch der Henry, dessen Mutter ist gestorben, als er 5 Jahre alt war, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er wohnt jetzt mit seinem Vater alleine da und lernt eben auch die Familie von dieser Mädchen nebenan gut kennen. Also diese Freundschaftsgeschichte, diese Beziehungsgeschichte spielt da eben mit rein und auch dieser doch dann auch ernste Hintergrund, warum er Dinge wieder Menschen zurückbringt oder nicht möchte, dass Menschen Dinge verlieren. Und das ist einfach schön gemacht, schön erzählt, eine richtig schöne Kindergeschichte, auch für kleinere Kinder und für jüngere Kinder, auch ein bisschen zum Vorlesen gut geeignet. Das ist eine schöne Geschichte und sowas darf man auch im Kinderbuch einfach mal empfehlen.
Und außerdem ist es so, dass es ja auch nicht unfröhlich erzählt wird oder so. Nee. Ich finde diesen Einstieg in das Buch, das macht ganz viel Spaß zu lesen, das macht ganz viel Freude und du selbst wirst neugierig darauf, wie er auf die Idee gekommen ist, Sachen zu finden.
Du hast bei dir auch was gefunden, nämlich eine große Schriftstellerin, also das heißt eine für Erwachsene, die aber auch jetzt für Kinder schreibt.
Genau. Und das ist die Julie C. Die hat das aber nicht alleine geschrieben, die hatte Hilfe dabei. Also der Roman an sich ist von ihr geschrieben, aber es gibt dann Hilfestellung von der Elisa Hoven. Und Elisa Hoven ist eine Strafrechtlerin. Und die Geschichte ist bebildert von der Lena Hesse. Unglaublich schön bebildert, finde ich, für Kinder in diesem Alter. 10, 11, 12, 13. Ganz zarte, schön gemalte Bilder, die ich sehr gerne mag. In so braunen, Orangetönen gemalt. Der war's. Das ist eine Geschichte in der Schulklasse. Ein Mädchen, die eine Mutter hat, die immer ganz viel Wert darauf legt, jeden Tag diesem Mädchen ein ganz besonderes Schulbrot mitzugeben, ein Pausenbrot. Und seit 2 Tagen passiert es, dass dieses Sandwich immer weg ist. Wenn sie ihre Tasche aufmacht, ist das Sandwich weg. Man findet noch die Papiertüte in der Nähe, aber das Brot ist weg. Und es gibt einen Neuen in der Klasse und der ist so ein bisschen dicklicher und mit dem hat man noch gar nicht so viel Kontakt. Den kennt man eigentlich auch überhaupt noch gar nicht. Der ist eben neu. Und jetzt, als das 2-mal hintereinander passiert und das 3-mal passiert, da reicht es und man sagt, der war's. Es muss ja einer gewesen sein. Also da es keiner von den Freundinnen sein kann, sagt man den man nicht kennt, der noch ein bisschen fremd ist, der war's. Also eine Anschuldigung, ohne zu wissen, ob da wirklich was dahinter steckt. Ich darf an dieser Stelle verraten, das darf man schon sagen, der war's nicht. Aber warum man jemanden so beschuldigt und ob man jemanden so beschuldigen darf, das macht dann die Elisa Hoven ganz toll in den Texten, weil sie genau beschreibt, die Unschuldsvermutung gilt erstmal für jeden Menschen, außer du kannst es beweisen. Und sie gibt alle Dinge an die Hand, wie du eine Gerichtsverhandlung aufbauen kannst, damit du rausbekommen kannst, wer ist ja eigentlich der Schuldige oder die Schuldige. Mhm. Und das macht sie wirklich mit allen Begriffen, die auch mit dieser Gerichtsbarkeit zu tun haben. Also du bist in einem Gerichtssaal. Und das finde ich ganz toll. Wie funktioniert ein Strafverfahren? Und wie kommt es dazu? Wer ermittelt? Darf man vor Gericht lügen? Wer darf bestrafen? Was geschieht vor Gericht? Also es ist wirklich unglaublich gut gemacht. Und ich finde, es bietet sich an, dass man das in der Klasse als Gerichtsbarkeit, wenn man die, ja, das deutsche Recht oder unsere Gerichtsbarkeit mal durchnimmt, im Unterricht zum Beispiel, wäre das eine tolle Sache, das nachzuspielen.
Jetzt ist Julie C. ja, glaube ich, vom Haus aus auch tatsächlich Juristin und sie ist, glaube ich, auch Richterin am Verfassungsgericht in des Landes Brandenburg. Also die weiß auch, wovon sie da schreibt und
ja, und das merkst du natürlich. Ja, die Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und Richterin im Sächsischen Verfassungsgericht.
Also höchste Kompetenz, also, die
da ist. Und das funktioniert auch, das klingt ja jetzt wie zwei Juristinnen haben Jura für Kleine runtergebrochen, aber das funktioniert eben auch, glaube ich, über die Juli C natürlich auch erzählerisch und da ist natürlich auch eine Qualität da.
Nein, das ist einfach auch, das hat den ganz normalen oder den ganz verrückten Schulalltag, der hier beschrieben wird mit Freundinnen und Co., mit zu Hause und mit allem, was dazugehört und der Klasse, die auch so beschrieben wird und die sich dann so findet, wie man eben damit umgeht. Mhm. Das ist wirklich ganz toll erzählt und macht ganz viel Spaß zu lesen. Also ich habe das sehr, sehr gerne gelesen.
Also ich beobachte auch, dass Juli C. als Schriftstellerin für Kinder mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Also ich freue mich schon auf das Nächste. Aber du hast ein nächstes, nämlich von einer nicht unbekannten Autorin.
Die war auch schon mal in eurer Praxis, ne?
Ja, ja, natürlich. Cornelia war in unserer Praxis. Eine der ersten. Ich glaube, gleich nach dir.
Genau, ja, gleich 2020, nach mir. Das hat mich sehr... Das hat mich sehr geehrt.
Ja.
Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen.
Wer kann nach Frau Schollmeier noch kommen? Ja, lass uns kurz überlegen.
Steigerung.
Cornelia Funke könnte es eventuell schaffen.
Ja, ja, und sie hat es geschafft.
Wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du sehen, dass ich leicht erröte.
Ja.
Okay.
Okay.
Cornelia Funke, und die hat auch nicht alleine geschrieben. Und das hat auch einen Grund, dass sie nicht alleine geschrieben hat. Sie hat Hilfe bekommen von Tammy Hartung. Das Buch heißt Das grüne Königreich, ist erschienen bei Dressler. Die Protagonistin ist 12, 13 Jahre alt und muss mit ihren Eltern, na klar, in dem Alter muss man mit den Eltern mit. Der Vater ist baut große Häuser, kleine Häuser, wo auch immer, und kriegt dann einen Auftrag, ein riesen Hochhaus mitzubauen in Brooklyn. Sie wohnen in Maine in einem kleinen Dorf und es ist ein kleiner Ort und es ist sehr ländlich sittlich und sie hat Caspia heißt, dieses Mädchen hat überhaupt keine Lust. Nach New York, Brooklyn, das ist für sie das Allerletzte. Da will sie überhaupt nicht hin. Wenn du mich fragen würdest, ich würde sofort hingehen. Aber okay.
Also ländlich, sittlich finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Ja, ich stelle mir sofort vor.
Ländlich. Genau, da hat man sofort vor Augen.
Ja, sofort.
Und diese Caspia muss nun also mit und verabschiedet sich. Es ist im Sommer auch noch, ja, Sommerferien. Derartig bescheuert. Sie könnte so viel mit ihren Freundinnen tun und muss die jetzt verlassen, also sie ist stinkig. Und sie kommen dort an in Brooklyn. Der Vater hat Gott sei Dank noch eine Wohnung bekommen in einem Haus. Das ist ja gar nicht so einfach, eine Unterkunft zu finden. Und zwar geht man da rein und geblümte Tapeten, geblümte Sofas. Ich stelle es mir ganz schrecklich vor. Und das findet Caspia auch. Sie denkt, oh Gott, nein, das ist ja fürchterlich. Und der Vater sagt, Mensch, komm, wir sind froh, dass wir überhaupt was gefunden haben. Und dann entdeckt sie eine Kommode in dem Zimmer. Und sie muss ja irgendwo ihre Sachen unterlassen für 3 Monate. Macht diese Schubladen auf und findet in der letzten Schublade Briefe. Und diese Briefe sind an jemanden adressiert, der in diesem Haus gewohnt hat. Und zwar an die Minna. Und das ist ganz toll. Das sind nämlich 2 Schwestern, wie sich herausstellt. Sie überlegt erst, darf man die Briefe lesen, darf man die nicht lesen, aber die sind geöffnet. Also insofern denkt sie, komm, die haben nur auf mich gewartet, ich lese die jetzt. Und sie fängt an, diese Briefe zu lesen und du wirst, wenn du das auch liest, 2 Mädchen kennenlernen, Geschwister. Das eine ist blind und lebt in Brooklyn in diesem Haus und die andere Tochter darf, Rosalind, darf mit dem Vater durch die Welt reisen, der Botaniker ist. Und weil sie der Schwester, sie will die Schwester teilhaben lassen und schickt ihr Briefe mit Rätseln, Pflanzenrätseln. Das erste Rätsel ist, dass es eine Rinde von einem Baum gibt und mit dieser Rinde kann man eben etwas tun, man kann damit Lebensmittel verfeinern, man kann damit backen und dergleichen mehr. Und jetzt versucht
sein.
Ja, ja. Mensch, gut, ihr seid gut. Ah. Es ist Zimt, es ist der Zimtbaum, der wird dann auch gemalt und dieses Rätsel muss eben immer die andere Schwester, die zu Hause geblieben ist in Brooklyn, die muss das lösen. Und da die gut sticken kann, sagt die blinde Schwester, die unterwegs ist auf Weltreise und botanisch unterwegs ist, sagt die, weißt du, wenn du das geraten hast, dann stick das doch bitte und schick es mir. Dann bekommst du von mir das nächste Rätsel.
Aber jetzt nicht alle Rätsel verraten.
Nein, ich verrate nur den Zimtbaum. Du kriegst immer diese Briefe als LeserInnen auch so gezeigt, dass du es kursiv gedruckt liest, selber raten kannst. Das ist das Tolle. Natürlich wird es aufgelöst im nächsten Kapitel. Und ganz am Ende kannst du von all den Dingen, es sind, glaube ich, 7 oder 8 dieser Rätsel, kannst du alles nachkochen, weil es dazu die Rezepte gibt.
Aber du musst noch ein Wort zu Tammy Hartung sagen.
Ja, Tammy Hartung ist eine Biologin, eine ethnobotanische Kräuterkundlerin.
Oh.
Und sie wohnt auf einem Bio-Bauernhof in Colorado, auf dem mehr als 3000 unterschiedliche Pflanzenarten angebaut werden. Und die hat im Übrigen auch das verschiedene Bücher schon veröffentlicht und das Grüne Königreich mit Cornelia Funkis erstes Kinderbuch. Und ich finde, das ist wirklich toll gelungen. Es macht Spaß, diese Rätsel zu lösen. Und es ist bestimmt eine Wonne, auch diese Rezepte nachzukochen. Okay. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Ab für welches Alter?
Ab 11, 12 würde ich denken.
Und nenn nochmal den Titel und Verlag.
Das Grüne Königreich im Dressler Verlag von Cornelia Funke und Tammy Hartung.
Wunderbar, dann gehen wir ein Regal weiter in deiner Praxis, nämlich Sachbuch.
Das hat ja auch einen botanischen Titel.
Ah ja, stimmt.
Natürlich, Radieschen von unten.
Ah, klasse, so schließt sich der Kreis.
Ja. Mehr oder minder. Aber es geht tatsächlich nicht so sehr um die Radieschen, sondern man sieht es auch auf dem Titel schon, es geht um das, was unter den Radieschen liegt. Nämlich
der sieht die Radieschen von unten.
Man sieht die Radieschen von unten und das Buch hat auch den Untertitel »Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder«. Geschrieben hat es Katharina von der Garten, illustriert ist es von Anke Kuhl und erschienen ist es im Klett Kinderbuch Verlag.
Und die beiden sind ja schon lange ein Team.
Ja, ja, genau.
Also haben schon mehrere Bücher zusammen gemacht, die auch im Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen haben.
Ja. Bevor Ralf weitermacht, und man muss einfach sagen, Monika Osberghaus, die Verlegerin, traut sich was.
Ja.
Radieschen von unten, so selbstverständlich ist das nicht.
Ah, tolles Buch.
Ja, finde ich auch.
Unwahrscheinlich vielschichtig, muss man sagen.
Ja, es ist einfach ein Buch, was sagt, nee, das Thema Tod, das begleitet Kinder, ob sie wollen oder nicht. Also Pflanzen sterben auch. Also es ist jetzt ganz simpel gesagt, aber Pflanzen leben und sterben. Man kriegt vom Samenkorn bis zur Pflanze, bis zum Verwelken im Herbst, hat man diesen Zyklus ja auch draußen vor der Tür schon gesehen. Und sie gehen einfach davon aus, dass man diesen natürlichen Lebenszyklus einfach so akzeptieren muss, wie er ist. Und er beginnt es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende.
Und Tiere und Menschen sterben auch, das wissen auch Kinder.
Genau. Und da gibt es einfach eine ganze Menge, was man rund um das Thema Tod gerne so wissen will, dass es nicht in allen Ländern die gleichen Riten gibt, dass nicht in allen Ländern es so eine todtraurige Geschichte ist. Natürlich ist das Abschiednehmen immer dabei, aber in Mexiko gibt es ja auch dieses, wie heißt das, Dings de la Muerte, dieser Feiertag.
Wo die auf Friedhöfen, wo man ganz anders mit umgeht.
Genau, also solche
da
Sachen.
Da wird gegessen, da wird gelacht, da wird getanzt, da wird Musik gemacht. Das finde ich so irre.
Das klingt fast so, als wärst du mal da gewesen.
Auf dem Friedhof, nicht unten, aber obendrauf.
Ja. Nein, ich meine in Mexiko.
Nur von der Erzählung.
Es ist auch klug konzipiert, finde ich, dramaturgisch, indem man erst hat, wenn das Leben aufhört, also dass man erstmal sich nähert, dann wie, finde ich, ein schönes Kapitel, wie geht Sterben? Also das interessiert Kinder, das sind ja häufige Kinderfragen. Dann Beerdigen ist ein eigenes Thema und dann aber auch Trauern. Also fand ich, so wie es komponiert ist, klug gemacht.
Was da auch ganz schön ist, da gibt es auch immer kleine Gespräche mit Menschen, mit einem Bestatter, mit einem Arzt, mit einem Pfleger, der Menschen begleitet in den letzten Lebensstunden. Also man bekommt eben auch noch nicht nur was erzählt, sage ich mal, sondern man bekommt ja auch noch Originaltöne von Menschen, die beruflich mit dem Thema umgehen. Also es ist einfach ein spannendes Buch, wo man Eltern immer sagen muss, traut euren Kindern zu, dass die das lesen wollen, dass sie das interessiert. Also schiebt es ja nicht weg. Also man kann es nicht wegschieben. Es ist einfach immer da. Und dann ist so ein
Buch. Und man darf es auch nicht wegschieben, finde ich.
Nee, und da ist natürlich so ein Buch ein wunderbarer Anlass, um zu sagen, da kann man sich reinlesen, da kann man sich mit dem Thema befassen. Das muss man ja nicht durchlesen. Das sind viele kleine Einzelkapitel unterteilt. Man kann sich da einfach auch dem Thema nähern, wie man das als Kind tun möchte. Wir würden mal sagen, so ab 8 kann man damit sehr, sehr gut umgehen.
Und man muss noch ein Wort vielleicht zu Anke Kuhls Illustrationen sagen, die wie immer respektlos sind, aber gleichzeitig sehr feinfühlig. Ja. Also da gibt es keine Angst vor diesem Thema. Bei manchen merkt man ja schon, wie der Stift zittert. Das ist bei Anke Kuhl nicht der Fall, sondern die bringt das Thema, finde ich, in ihren ganz, ganz vielen Zeichnungen, also ist komplett durchillustriert, dieses Buch, bringt sie das wunderbar, Situationen und Szenen hier zum Ausdruck, wo man sieht, da kann man sich sofort hineinversetzen. Mhm. Und was vielleicht auch, es gibt daneben immer kleine Witzeseiten. Also Witzeseiten,
das,
weil das Kinder haben ja auch, treffen sich zwei Jäger, beide tot, also diese Geschichten, die gehören eben auch dazu.
Das, Das gehört dazu absolut. Und ich finde das eben auch so großartig, weil Ralf sagte, dass man es vor den Kindern nicht verschließen sollte. Ich weiß noch aus meiner Praxis, dass eine Mutter kam und sagte, wenn mein Kind ein Buch aussucht, die durfte selber aussuchen mit Taschengeld, bitte nichts mit Thema Tod. Damit bewirkst du genau das Gegenteil, ja? Oder bewirkst gar nichts. Das ist einfach dumm. Und wir müssen lernen, dass wir eben mit dem Tod leben müssen. Ne? Also auch das ist ein Aspekt. Und dann kenne ich noch so einen schönen Spruch und damit höre ich dann auch auf. Alt werden wollen alle, aber alt sein will keiner.
Das sagt meine Mutter auch immer.
Darüber nachdenken. Ja, siehst du wohl.
Ja, genau.
Ach, ja, da braucht man ein gewisses Alter für.
Ja. Radieschen von unten bei Klett Kinderbuch. Dann gehen wir ins Jochenregal. Wir schieben weiter. Mhm. Graphic Novels. Wir bleiben bei dem Alter 12 Jahre, weil die Heldin von dieser Graphic Novel, wie wir einmal Dirk Nowitzki entführten,
ja, klasse.
Die ist Billy, die ist 13 und begeisterte Basketballerin. Und hier hat sich ein wunderbares Team gefunden, nämlich Sascha Reh, den man als Autor ja kennt. Der hat grandiose Dialoge geschaffen und wahnsinnig gut illustriert. Hier nehme ich tatsächlich mal das Wort kongenial, was ich mir sonst untersage, aber hier ist es wirklich so. Das passt wunderbar zusammen und am Ende, man weiß auch nicht, welche Idee wie von wem war, aber man merkt, der Adrian Willezoll, der hat sozusagen das Leben abgelauscht und oder abgesehen. Also er hat so viel Beobachtung. In jedem Strich ist das hier, in jeder Szene ist das eingefangen. Es gibt unwahrscheinlich viel zu sehen. Vom Thema her ist es so, dass also Billy und die Freunde so Hinterhof, die wollen eben Basketball trainieren. Und wo können sie das tun? Irgendwann entdecken sie einen alten, stillgelegten Flughafen, was man in Berlin ja sich auch vorstellen kann. So, und
ganz schnell.
So, der gehört allerdings in dem Fall jetzt Immobilienhain. Die wollen daraus ein Einkaufszentrum machen. Das kriegen die dann raus und wollen es auch verhindern. Es gibt aber einen klugen Professor, der selber mal offenbar Basketballer war und der es schafft, diese einzelnen Fähigkeiten, die diese Kinder haben oder Jugendlichen, die zu fördern und das ganz klug zu machen. Und jeder hat sozusagen Schwächen, aber die werden so galant gelöst, dass denen erstmal gar nicht auffällt, wie ihnen sozusagen etwas beigebracht wird. Es gibt
war das
so
toll.
Die ideale Kurve, wie man den Basketball sozusagen ins Netz bringt, dann lässt er an der Wand eine Melone, eine aufgeschnittene Melone malen von denen und dann sagt er, das ist genau die ideale Flugkurve. Ihr müsst einfach so wie diese aufgeschnittene Melonenschale und plötzlich wird das so glasklar. Und das sind so Bilder.
Das fand ich übrigens auch sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, dass diese Melone da so gezeigt wird. Das fand ich ganz, ganz toll. Kann ich nicht anders sagen. Das hat mich auch überzeugt, dass ich vielleicht auch noch mal lerne, einen Ball zu werfen. Ich kann mit Bällen gar nicht gut umgehen.
Ja, also ich bin überhaupt jetzt kein Sportler und kein Basketballfan, aber hier bin ich mittendrin. Ich erfahre viel über Basketball. Ich erfahre wahnsinnig viel über die Menschen, über Szenen und so witzig, wie sie, also Dirk Nowitzki kommt tatsächlich vor, aber entführt kann man das nicht nennen. Sie versuchen ihn zu gewinnen. Das ist für Kinder ab 11, 12, 13 ist das ein wunderbarer Lesestoff. Und wie gesagt, diese Bilder von oder diese Illustrationen von Adrian Willezoll, die sind aber eben auch noch koloriert von der Eva Niele. Es ist einfach ein großes Vergnügen, ein großer Spaß. Die sind so actionreich, diese Szenen. Und die einzelnen Panels, die miteinander verbunden werden. Also du siehst, ich bin ganz großer Fan dieses Buchs.
Ja, du bist total begeistert. Ja.
Nowitzki entführten und ich glaube, das ist also das erste große Werk von Adrian Willezoll und ich freue mich schon auf weitere nächste von ihm. Erschienen im Karl Rauch Verlag. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, der auch den kleinen Prinzen und sowas natürlich im Programm hat und da bekannt ist. Aber wie wir einmal Dirk Nowitzki entführten.
Aber anscheinend nicht nur für Kinder, die Basketball spielen, sondern
Nein, für alle.
Für
alle. Nein, absolut.
Genau. Also ich würde sagen, ab 12 ideal, das findet man auch mit 15 noch toll. Jetzt aber geht es weiter in eine höhere Klasse vom Alter her.
Ja,
nämlich, für welches
so
Alter hast du hier was rausgezogen? Ab 14?
Ab 14 aufwärts. Ich glaube, es ist auch kein intentionales Jugendbuch, sondern ein Buch, was bei Diogenes erschienen ist, von Elena Fischer, Paradise Garden. War auch auf der Auswahlliste zum Deutschen Buchpreis in diesem Jahr, im Jahr 2023. Also ist ein, sagen wir mal, es ist ein Buch, ohne dass wir das irgendwo hin sortieren, sondern es ist ein Buch und eine Geschichte.
In die Schublade stecken. Ja.
Genau, es ist ein Buch für ohne Schubladen. Ich mache jetzt mal was man eigentlich überhaupt nicht macht, die letzten Sätze vorzulesen als Zitat, weil es gibt es ist nicht der Plot am Ende, der das auflöst, sondern es sind eigentlich drei schöne Sätze, die das schon klar machen, worum es in diesem Buch geht.
Nämlich?
Meine Großmutter hat eine Geschichte, meine Mutter hatte eine und ich auch. Ich war mittendrin. Das sind mehr als drei Sätze. Ich zog das Notizheft unter meinem Kopfkissen hervor, dann schrieb ich auf eine neue leere Seite, meine Mutter starb diesen Sommer.
Mhm.
Das sind die letzten Sätze und in der Tat, dieser Start des Buches, wo die Billy, die 14-jährige Tochter, am Grab ihrer Mutter steht, damit startet dieses Buch auch.
Wo spielt das?
Das spielt in einer nicht näher beschriebenen Hochaussiedlung, Berlin.
Also Europa?
Also in Deutschland spielt das. Das ist eine deutsche Autorin.
Okay.
Aber die Mutter kommt aus Ungarn. Also ist gebürtig in Ungarn, ist aber als junges Mädchen von zu Hause ausgerissen. Mit 14 hat sie das Elternhaus in der ungarischen Provinz verlassen, ist in die Großstadt nach Budapest. Das kriegt man aber alles im Laufe der Geschichte erst erzählt und hat sehr, sehr früh Billy bekommen. Und den Vater von Billy, ihr Vater, das ist so eine Person, über die man nicht spricht und über die Mutter auch nie was verrät. Und trotz aller Versuche kriegt die Tochter das nie raus. Sie hangeln sich jetzt irgendwie so durch. Also die Mutter hat zwei Jobs, damit sie so halbwegs durchkommen. Sie haben ein ganz klappriges altes Auto, was sie sich als Luxus leisten. Billy hat ein Zimmer und die Mutter schläft auf einer Luftmatratze in dem zweiten Raum in dieser Wohnung, die sie auch nur mit Sperrholzmöbeln, Schrottmöbeln und was auch immer so ausgestattet haben. Also wenn man so will, Prekariat.
Alles nicht so glücklich.
Nicht so toll. Und das Schlimme ist, dann kommt auch noch die Großmutter oder ihre Großmutter kommt, weil die Mutter dann, obwohl sie eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat, sie haben dann doch miteinander telefoniert und die Großmutter sagt, sie sei sterbenskrank und hätte unglaubliche Schmerzen. Ja. Die Ärzte in Ungarn können ihr nicht helfen, sie kommt jetzt. Und damit wird dieser ganze Alltag durcheinander, weil die Großmutter natürlich jetzt einzieht. Und es ist wieder auch ein neuer Anlass, rauszufinden, warum ist denn meine Mutter da abgehauen? Warum haben die beiden so ein komisches Verhältnis? Vielleicht weiß meine Großmutter ja, wer mein Vater ist. Und das ist dann eben diese Geschichte, die sich über dieses Buch erzählt. Die Suche von Billy nach ihrer Geschichte, nach ihrem Vater.
Und ist die Großmutter wirklich so krank?
Nein, natürlich nicht. Der Leser weiß es relativ schnell, dass die Großmutter eigentlich nur einsam sitzt und versucht irgendwie da wieder Anschluss an die Tochter zu finden. Und sie ist auch eine sehr religiöse und eine sehr ruppige, nicht allzu freundliche Frau. Und natürlich, Billy ist mehr als stocksauer, dass die Mutter dann die Großmutter in ihr Zimmer einquartiert und sie dann bei der Mutter auf der Luftmatratze mitwohnen muss. Und das ist einfach, ich will nicht viel mehr über die Geschichte erzählen. Also das ist auch nicht chronologisch erzählt. Also es beginnt vor der Beerdigung und geht dann noch weiter darüber hinaus. Und auch die Suche nach dem Vater spielt dann eine Rolle. Es ist einfach eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte, eben über das, seine eigene Geschichte zu finden oder seine eigene Geschichte in Relation zu den anderen zu finden. Man würde sagen, ein klassischer Coming-of-Age-Roman, der einfach gut geschrieben und gut erzählt ist und eine große Freude ist zu lesen.
Ja, aber darüber hinaus drei Frauen, drei Generationen, drei Schicksale. Ja, also 10 Bücher haben wir gehabt, also eine bunte Mischung eigentlich, vom Bilderbuch bis hier zum
von Tod, traurig
Coming
bis
of Age,
Nonsens, alles dabei.
Genau.
Also ich finde, da müsste fast für jeden der Hörerinnen und Hörer hoffentlich was dabei sein.
Das würden wir uns natürlich wahnsinnig wünschen, oder? Es wäre so toll, wenn wir das jetzt geschafft hätten, dass diese Bücher unterm Gabentisch zum Beispiel liegen.
Ja, aber auch für danach. Januar, Februar, März.
Ja, es geht
also
weiter, natürlich.
Das sind Bücher, glaube ich, die haben längeres Haltbarkeitsdatum. Die können wir, unsere persönlichen
absolut.
Highlights, die gehen, glaube ich, auch darüber hinaus. Und jetzt habe ich so ganz trockene Stimme. Ich weiß nicht, wie es euch geht von dem vielen Erzählen auch so, ja. Dass man, glaube ich,
dringend... Wir haben auch noch eine Flasche in der Backlist.
Ein Riesling, also so ein ganz... Ja, so ein alter Riesling, vielleicht müssten wir den... Also, überlege ich, wie ich in den Telefonhörer zu dir das, wenn ich das jetzt reinschütte, wie das da bei dir da rauskommt. Wie das da bei dir rauskommt, also wie wir das machen. Also das müssen wir uns
irgendwann
sowas einfallen lassen.
Irgendwann treffen wir uns persönlich, ja. Ich sag's dir.
Also,
ich drohe damit mal.
Ja, da liegt noch eine Flasche Riesling kalt für dich. Also wir schauen, wie
sehr
wir dazu
kommen. Wir heben eine auf.
Ja,
genau.
Das finde ich großartig von euch, wie ihr sowieso großartig seid.
Ja, das geben wir dir gerne zurück.
Die packen wir dann mit dir aus.
Jawohl. Also jawohl, vielen so Dank, dass du dabei warst.
Ich habe mich gefreut.
Für deine Tipps.
Und die Tradition ist einfach klasse und mir macht es Spaß. Und ich finde es immer wunderbar, mit euch zu reden, euch zu hören, euch zu sehen. Ist natürlich noch viel schöner, aber das hatten wir ja auch dieses Jahr schon. Also ich bedanke mich auch bei euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch für eure Praxis nur das Beste.
Wunderbar.
Auch für Birgit Packt aus wünschen wir dir das Beste.
Ja.
Also bis ganz
vielen,
bald.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.